Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Nennen Sie mir einen Grund, warum ich jetzt verkaufen sollte. Nennen Sie mir einen Grund. Ganz ehrlich, ich kann dieses Wort KI-Blase nicht mehr hören. Es ist wahnsinnig viel Angst im Markt eingepreist. Es ist wahnsinnig viel Skepsis im Markt eingepreist. Wirklich, 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 das ist Casino. Irgendwann wird diese Blase nicht Blase platzen. Ich hasse diesen Ausdruck.
Und da wissen wir, dass es Schwachsinn ist.
Nein, das ist überhaupt nicht Schwachsinn.
Warum ist die Jahresendrallye ausgefallen?
Ist schon Jahresende?
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und kurz vor Weihnachten ist er nochmal zurück. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Wir sind hier wieder in der Schweiz, in Zürich, im Borolack. Und da ist er wieder. Moimir Linker, Finanzexperte, Vermögensverwalter von der ACFIF International. Herzlich willkommen.
Danke vielmals. Ganz liebe Grüße an alle Follower und natürlich auch an Sie. Willkommen in der Schweiz, langsam legendär, dass wir uns immer Ende des Jahres im legendären Borolack hier treffen. Und ich freue mich, dass Sie da sind.
Ich freue mich sehr, Leute. Lasst gerne mal die Daumen nach oben glühen, wenn ihr euch freut, dass Moimir Linker wieder da ist. Und wenn dir solche Interviews gefallen, kannst du mir einen riesen Gefallen tun, ein Weihnachtsgeschenk machen und meinen Kanal abonnieren. Ich habe für Sie natürlich auch ein Weihnachtsgeschenk dabei, 7 schnelle Fragen.
Das ist großzügig. Aber nicht zu großzügig.
Fangen wir an. Erstens, wird 2026 ein gutes Börsenjahr?
Ja.
Da bin ich gespannt gleich. Zweitens, wird die KI-Blase also nicht platzen?
So wie Sie es definieren, nein.
Drittens, warum ist die Jahresendrallye ausgefallen?
Ist schon Jahresende?
Bisschen Zeit haben wir noch.
Ja.
Mal schauen, was da noch kommt. Welche Aktien braucht man für 2026?
Man braucht sicherlich weiterhin selektiv Technologie. Man braucht Konsum. Man braucht eigentlich alle guten Titel. Das können wir uns später nochmal genau ansehen. Diese Frage ist unsinnig mit Ja oder Nein zu beantworten, weil die Märkte nicht gelaufen sind. Mit Ausnahme von KI, mit Ausnahme von Technologie ist nichts gelaufen.
Dann schauen wir gleich drauf. Bin ich gespannt. Das war auch keine Ja oder Nein-Frage, muss ich noch merken. Fünftens, welche Aktien braucht man nicht für 2026?
Ich bin bei Großbanken Europa und ich bin bei den Autos und bei den Versorgern immer noch skeptisch.
Sechstens, was ist das größte Risiko für den Bullenmarkt?
Das größte Risiko für den Bullenmarkt ist natürlich eine Inflation. Das ist ganz klar. Und unvorhersehbare Ereignisse. Inflation insofern, weil natürlich die gesamte Finanzierung davon massiv abhängt. Je innovativer ein Unternehmen ist, je schneller es wächst, desto mehr Kapital braucht es. Und da ist natürlich die Inflationsgeschichte und die Zinsgeschichte, die damit natürlich einhergeht, sehr, sehr wichtig.
Siebte und letzte Frage. Welcher Sektor oder welches Land ist am meisten unterschätzt gerade?
Mir gefällt sehr gut immer noch Asien, mir gefällt sehr gut China und mir fängt an, auch Vietnam und Indien zu gefallen.
Jetzt haben wir ja, vertiefen wir natürlich gleich alles.
Wobei ich nicht sage, dass Amerika schlecht ist.
Ja, da sprechen wir gleich drüber. Klar, wir sprechen natürlich auch über USA.
Natürlich.
Und Co. Und Big Tech. Wir reden ja gern von historischen Jahren, wenn wir zusammensitzen. Letztes Jahr, ich würde mal sagen, das Jahr war auf jeden Fall historisch. Es war vielleicht nicht historisch gut für Euro-Anleger, aber es war auf jeden Fall nicht schlecht. Das, glaube ich, können wir sagen. Und es ist historisch viel passiert. Es war auf jeden Fall nicht langweilig. Wird 2026 jetzt auch historisch, aber sorgen sich, glaube ich, viele Anleger historisch schlecht.
Wissen Sie, was ich bei Ihnen großartig finde, was mir gefällt? Wir kennen uns jetzt seit einem guten Jahr. Trifft zu, oder?
Fast eineinhalb schon, genau. Aber nicht ganz.
Und Sie sagen, wir nehmen ein Resümee, ein Ende des Jahres und reden darüber, ob es historisch war oder nicht historisch war. Jetzt ist es das erste Mal eigentlich, dass wir ein komplettes Jahresergebnis zusammen als Fazit sehen. Und ich habe Ihnen letztes Mal gesagt, dass ich Problem habe damit, dass man den Anlegern da draußen suggeriert, immer dieses absolut drauf erpichte, ein Jahr, ein Quartal, Quartalszahlen, ein Jahr, das ist Nonsens. Investment ist ein Prozess. Es ist ein Prozess und es ist eine Entwicklung. Sie lernen, die Märkte lernen, die Aktien lernen. Alles lebt, es entwickelt sich und dieser Prozess dauert seit Hunderten von Jahren. Jetzt frage ich Sie allen Ernstes, Wenn man das den Leuten immer wieder eindoktriniert, immer dieses kurzfristige, dieses tak, 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 tak. Dazu sagt man übrigens in der Fachsprache myopisches Denken. Kurzsichtig, nicht kurzfristig, kurzsichtig. Beispiel, wir rauchen, wir trinken gerne mal ein Gläschen Alkohol. Ja, dafür zahlen wir irgendwann mal die Zeche. Das interessiert mich, was in 20 Jahren ist. Gut, in meinem Alter, bei Ihnen wesentlich später als bei mir. Aber who cares? So. Jetzt wissen wir ja aus der Marktpsychologie, Sie wissen das, das habe ich schon 100-mal gesagt und ich werde es auch noch 100 Millionen weitere Male erklären, dass unser Denken verlustdominiert ist. Wir unterliegen einer Verlustaversion. Das heißt, Gewinne freuen uns weniger als die Verluste schmerzen. Hm. Freude des Gewinns ist kleiner als der Schaden oder der Schmerz des Verlustes. Und jetzt stellen Sie sich mal zwei Brüder vor. Sagen wir mal, der Heinz und der Fritz. Der Heinz guckt am 1.1. ins Depot und schaut am 31.12. ins Depot. Einmal im Jahr. Und das macht er jedes Jahr. Jetzt guckt er drauf und sagt, okay, 7%, okay, langfristiger Durchschnitt, je nachdem, welche Benchmark er hat, guckt sich das an, macht aus und feiert Weihnachten. Das macht der eine Bruder. Der zweite Bruder ist jeden Tag drin, jeden Tag. Und schaut sich jeden Tag die Bewegungen an. Jetzt wissen wir ja eines, Verluste schmerzen mehr als Gewinne freuen. Und er setzt sich dem jeden Tag aus.
Das soll man nicht machen, das weiß ich.
Und jetzt stellen Sie mal vor, ja Moment, Sie tun es ja. Jetzt stellen Sie mal vor, man geht in das Depot rein, schaut sich das jeden Tag an und das Depot schwankt. Und wenn es so viele Tage, Gewinntage wie Verlusttage gibt, dann bedeutet es automatisch dadurch, dass der Schmerz zweimal größer ist. Nachvollziehbar? Und ich setze mich dem immer wieder aus. Und dann schaue ich dann irgendwann ins Depot und ich sehe, das Depot ist -10%. Ich verliere die Nerven und schmeiße die Titel im schlechtesten Moment auf den Markt, unterliege anderen Fehlverhalten und sage, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Das ist nichts für mich. Und Ende des Jahres sind die Märkte 7% höher. Das bedeutet -10 plus 7, 17%. Und der andere sagt, ja, doch gar nicht mal so schlecht. Und der andere Bruder, beim Weihnachtsessen, ich habe alles verkauft. Und das muss man den Investoren draußen klar machen, weil das ein ganz, 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 ganz wichtiger Bestandteil unseres Jobs ist und unserer Arbeit, dass man den Kunden genau das nicht tut, was sie sagen, sie suggerieren können. Ja, ich suggeriere Jahresende. Nein, Jahresende, das. Diese Fragmentierung ist nicht gut, sondern man muss den Kunden sagen, wenn du pro Jahr deine Ziele erreichst im Durchschnitt, dann ist es in Ordnung.
Da bin ich ja voll bei
Ihnen.
Ich sitze dieses Jahr beim Weihnachtsessen und kann stolz sagen, hier Liberation Day, Crash, ich habe nachgekauft. Sie müssten mir eigentlich ein Kränzchen, wie Sie gerne sagen,
aufstellen
oder mir auf die Schulter klopfen hier.
Habe ich damals?
Ja, ja.
Auch wenn wir manchmal nicht vielleicht 100% der gleichen Meinung sind, da waren wir es.
Anders formuliert, positiv formuliert. Ja. Ich will Sie auch ein bisschen kitzeln natürlich. Wir sind ja schon als Netzer und Delling hier bekannt, Deutsch-Schweizer Duo.
Ich habe gegen rationales Kitzeln habe ich überhaupt nichts.
Ja, dann anders formuliert, wäre es ein großer Fehler von Anlegern, jetzt zu verkaufen?
Selbstverständlich ist es ein großer Fehler zu verkaufen. Der größte Fehler ist es nicht, investiert zu sein. Und wenn ich verkaufe, was bin ich dann? Dann bin ich einfach nicht investiert. Und wir haben beide das schon sehr, sehr oft darüber gesprochen, dass wir niemals wissen, wo ist unten, wo ist oben. Diese magische Frage. Nennen Sie mir einen Grund, warum ich jetzt verkaufen sollte. Nennen Sie mir einen Grund.
Ich verkaufe ja auch nicht.
Nein, nein, aber ich sage mal, was wären die möglichen Gründe, um jetzt zu sagen...
Ich argumentiere ja aus Sicht immer der kritischen Beobachter, der kritischen Kommentare, die sagen, ja, hier, wie naiv seid ihr denn, die hohe Bewertung und die KI-Blase platzt. Wir können das ja heute alles noch durchgehen. Ich versuche ein bisschen die Gegenposition einzunehmen.
Natürlich.
Und da gibt es natürlich schon Gründe, dass man sagt, ja, das Wachstum ist zu schwach, Trump ist ein Risiko, die USA, wir werden gleich noch über den Arbeitsmarkt sprechen, Inflationsrisiken, Sie haben es ja vorher selber schon gesagt. Also es ist natürlich schon so ein Gemisch, wo man sagt, naja, es könnte natürlich schon zumindest mal ein nüchternes Jahr werden. Und bei den Bewertungen reicht es ja dann vielleicht schon. Es muss ja gar keine Katastrophe passieren, wenn wir vielleicht priced for perfection sind oder zumindest priced for hohe Erwartungen, um das mal denglisch auszudrücken, dann reicht es ja vielleicht schon, wenn einfach mittelmäßige Erwartungen rauskommen. Wir haben es ja zuletzt gesehen, Oracle, Broadcom, das sind ja im Endeffekt, da ist ja nicht viel passiert und trotzdem zack, Stecker gezogen, 20-30% weg.
Ja, das haben sie es gerade auf den Punkt gebracht. Stecker gezogen, nicht, aber 20-30% weg.
Das
bei, bei den Bitcoin-Minern 70% weg.
Hm.
Bei den Kryptos zweite Reihe 100% weg. Was will ich damit sagen? Es ist ja schon eine gesunde, man sagt jetzt, ich kann das wirklich, ganz ehrlich, ich kann dieses Wort KI-Blase nicht mehr hören.
Ich auch nicht.
Ist großartig. Ja, aber wir müssen darüber sprechen, weil es unsere, ihre Zuschauer, ihre Follower natürlich unmittelbar betrifft und weil es sie sehr beschäftigt.
Es wird ihnen ja auch ständig um die Ohren gehauen, das muss man ja auch sagen.
Logisch.
Aus allen Richtungen.
Was ich verstehe. Und wir haben ja schon sehr oft darüber gesprochen, das ist dieser Availability Bias, das Verfügbarkeitsfehlverhalten, dass wenn ich natürlich immer lese, KI-Crash, irgendwann ist das so, dass man es omnipräsent hat. Aber wer hat denn letztes Mal über eine IBM? Wer hat das letzte Mal über eine McDonald's? Über eine Coca-Cola? Über Ford? Über die Autos? Wer hat darüber letztes Mal gesprochen? Wer hat das letzte Mal wirklich über den breiten Markt geredet? Keiner. Warum? Weil dieser breite Markt überhaupt nicht gelaufen ist.
Ja, wir sind ja auch quasi in einer Rezession, kann man sagen, oder zumindest die US-Wirtschaft läuft ja ohne Big Tech.
Ja, wir können es darüber streiten. Definition einer Rezession, ja, nein.
Es ist auf jeden Fall kein
Boom. Es ist auf jeden Fall kein, genau, da sind wir wieder völlig einer Meinung. Sehen Sie, es geht auch so.
Geht doch.
Wir kommen noch,
also. Wir feiern noch zusammen Weihnachten.
Wir feiern noch zusammen Weihnachten, genau.
Angst.
Ja, und, absolut korrekt, gebe ich Ihnen völlig recht. Wir haben zumindest nicht eine Euphorie, schon gar nicht eine Euphorie. Aber jetzt kommen wir wieder zum Kernpunkt. Wir wissen ja alle eins. Eine Rallye wird immer in einer Depression geboren. Das ist die erste Phase.
Mhm.
Sie gewinnen an Fahrt mit immer besser werdender Stimmung, wo dann irgendwann mal das Stadium kommt, wo sich neben mir eine Straßenbahn oder im Restaurant zwei Frauen über Nvidia unterhalten oder über den Bitcoin. Und dann hat ja Herr Kostolany gesagt, das ist für mich die höchste Zeit, um zu verkaufen. So weit würde ich überhaupt nicht gehen, ein bisschen übertrieben. Aber tatsächlich ist das so, dass dann die Phase kommt, wo einfach jeder no way back und dann wird es einfach mal zugeschüttet, weil es einfach too much ist. So, und von dieser Phase sind wir weit, weit entfernt. Weit entfernt. Es ist wahnsinnig viel Angst im Markt eingepreist. Es ist wahnsinnig viel Skepsis im Markt eingepreist. Und im Unterschied zu dieser Dotcom-Blase, und jetzt kommen wir zum Kernpunkt, ich musste etwas ausholen, weil das für die Zuschauer extrem wichtig ist. Es gibt zwei extrem eklatante Unterschiede, eigentlich drei. Erstens verdienen die Unternehmen Geld, das ist das eine. Das zweite ist, die Anleger selektieren sehr, 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 sehr stark. Sie haben Angst davor, dass das passiert. Die Effizienztheorie besagt, jeder weiß alles. Und dann kommen die Einschränkungen, dass der Nächste sagt, ja, aber weiß denn der andere, was ich weiß? Und so weiter geht das Spielchen immer weiter los. Und genau das ist das Problem. Die Leute haben Angst, dass die Blase platzt. Also das ist schon mal extrem etwas Wichtiges, oder? Und der dritte Punkt. Diese Firmen sind teilweise old school kapitalisiert. Was ich damit sagen will, ist, dass Unternehmen aus der zweiten Reihe, das Unternehmen aus der ersten Reihe, dass die Senior-Unternehmen, so wie Amazon, so wie Alphabet, so wie Meta, dass diese Monstren nehmen und fangen an, KI-Startups zu investieren. Fangen an, sie mit Geld zu füttern und so weiter und so weiter. Jetzt könnte man sagen, welches Unternehmen hat Möglichkeiten, Cash loszuwerden? Ja, das erste ist, man gibt es den Aktionären zurück. Oder man kauft ein Aktienrückkaufsprogramm, das ist korrekt. Das ist ja auch die letzten Jahre der Fall gewesen. Aber plötzlich nehmen die Leute Geld in die Hand, also nehmen die Altkonzerne Geld in die Hand, Unmengen an Geld und investieren dieses Geld. Ja, die sind ja nicht schwachsinnig. Natürlich ist es mit einem Risiko verbunden. Natürlich wollen sie dafür entschädigt werden. Aber ohne die Entschädigung, die der Investor will, hätten wir kein Penicillin, wir hätten wahrscheinlich kein E-Auto, wir hätten kein iPhone, gar nichts. Weil diese gesunde Gier des Aktionärs nach einer Rendite ermöglicht überhaupt, dass diese Firmen durchfinanziert werden. Stopp, Punkt. Und da sind ja keine Idioten. Und wenn Microsoft oder wenn Meta oder wenn Alphabet Milliarden in die Hand nehmen und pushen damit und investieren ins KI, können sie ja nicht so dumm sein, dass die denken, wir sind kurz davor, dass diese Blase platzt. So viel Geld haben die nur.
Aber es gibt doch ein großes Risiko. Jetzt gehen wir natürlich davon aus, dass die nicht komplett bescheuert sind und dass nicht alles für die Katze ist, aber es kann ja trotzdem Fehlinvestitionen geben, beziehungsweise...
Die gab's immer.
Selbst, ja, genau, also es kann ja nicht jeder Cent super investiert sein. Und wenn man merkt, da fließen jetzt pro Jahr 500 Milliarden rein oder mehr von den wirklich ganz Großen, wenn man dann merkt, 200-300 Milliarden gehen quasi in die Binsen, dann bringt das natürlich die Unternehmen nicht um. Aber die Frage ist ja trotzdem, von diesem investierten Geld, wenn das einfach verpufft, dann ist das ja schon ein gewaltiger Faktor, wo sich dann mal die Anleger denken können, wenn das jetzt in den Wind geschossen wurde und wenn auch aus diesem Geld einfach kein neues Geld entsteht, dann hat das doch schon mega Enttäuschungspotenzial, oder nicht?
Selbstverständlich. Bin ich auch wieder. Wir sind heute beängstigend. Aber Sie müssen eines ganz klar unterscheiden. diese Milliarden, die investiert werden, es werden nicht alle Firmen schaffen. Denn auch eine Microsoft und auch eine Meta und auch eine Alphabet hat keine Glaskugel. Und auch die können nicht in eine Firma XY investieren und können heute sagen, dass diese modellierten Cashflows in Zukunft eintreten werden. Aber es gibt Firmen, bei denen wird es eintreten, es gibt Firmen, bei denen wird es nicht eintreten. Und das ist diese Bereinigung, von der ich spreche. Und diese Bereinigung ist ja bereits im Gange. Ich habe Ihnen das gesagt. Mhm. Die Krypto-Miner sind komplett vermöbelt worden. Die Kryptowährungen auch natürlich. Dann kommen wir zu den Titeln aus der zweiten Reihe, die Federn gelassen haben. Die haben 10%, 20%, 30% vom Top gelassen. Das ist etwas so Gesundes, so Gesundes. Das zwischendurch mal heute meldet nachbörslich, ich glaube, das der letzte wirkliche Knaller, Micron Technologies meldet nach Börsenschluss die Quartalszahlen, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und das muss man genau beobachten, genau analysieren. Aber Fazit dessen ist, und dann können wir das Thema abhaken, es gibt auch viele andere wichtige Themen noch, das ist natürlich zentral, aber trotzdem, wir werden sehen, wie diese Bereinigung vor sich geht. Kein Mensch weiß, wann es losgeht. Mhm. Und kein Mensch weiß, wann der Nadelstich kommt. Aber seitdem wir uns kennen, sag ich Ihnen das. Irgendwann wird diese Blase, nicht Blase platzen. Ich hasse diesen Ausdruck. Diese Blase platzen. Nein, es wird eine Bereinigung geben, wo sich, Verzeihung, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Und dann bleiben wieder Leichen am Straßenrand übrig. Mal mehr, mal weniger, wie auch immer. Aber dieser Prozess hat noch nicht gestartet. Die Euphorie war noch lange nicht da. Im Moment ist immer noch zu viel Angst drin. Und das ist für mich ein sehr, sehr gesundes Zeichen.
Jetzt sind die Anleger skeptisch. Jetzt hatten wir ja wirklich lange Phasen in diesem Jahr. Haben wir beim letzten Mal auch drüber gesprochen. Da haben sie, glaube ich, sogar gesagt, die Stimmung ist düster.
Ja.
Wir hatten immer die Bären in Überzahl. Zuletzt eigentlich hatten wir doch eine perfekte Abschlussrampe, die schöne Saisonalität. Wir gehen November, Dezember rein. Es haben sich einige Probleme noch aufgelöst. Die Nvidia-Zahlen waren dann auch wieder ordentlich. Also eigentlich waren so alle Blockaden aus dem Weg geräumt. Ukraine, Russland ist jetzt nicht geklärt, aber bewegt sich zumindest in die richtige Richtung. Skepsis ist dann so gekippt in ein bisschen mehr Bullen. Also es kam so ein bisschen Optimismus rein. Also eigentlich doch eine schöne Abschussrampe. Was hat uns denn so ein bisschen die Tour versaut? Viele sagen ja Bitcoin, der läuft ja seit Wochen gar nicht mehr. Ist das der Grund oder warum stottert das Ganze so?
Die Märkte sind nicht logisch, die Märkte sind psychologisch.
Und was ist das?
Und es kann sein, ja, damit will ich sagen, jeder hackt die Jahresendrallye ab, weil sie sind ja so fixiert, die können, als ob die Jahresendrallye nach dem Loch nach, jetzt habe ich zu Beginn, jetzt werde ich enden.
Da bin ich kann sein,
dass sie Mitte Januar zu, ja, das kann sein, ja, ihre Palantir.
Nein, es
kann natürlich sein, dass sie Mitte Januar zündet.
Die Palantir hat sich gut erholt.
Das weiß ich. Es kann sein, dass sie natürlich, das weiß ich schon, aber es kann natürlich sein, dass diese Rallye Mitte Januar zündet, explodiert und wir wissen es jetzt nicht. Man kann doch nicht immer die Uhr nachstellen. Jetzt ist Jahresendrallye, dann sell in May and go away, but remember to come back in
September.
Da wissen
wir, dass das Schwachsinn ist.
Nein, das ist überhaupt nicht Schwachsinn. Nein, das ist überhaupt, das sehen Sie.
Sell in May sollen wir machen nächstes Jahr.
Nein, es war dieses Jahr, war es verheerend. Aber die Statistik spricht eine klare Sprache, dass man es tun sollte. Und in den meisten Fällen hat die Statistik auch recht. Genauso wie eine Jahresendrallye statistisch in den meisten Fällen recht hat. Aber vielleicht ist es eine Woche früher, zwei Wochen später, wissen wir alles nicht. Das ist auch mühsam, da irgendwie über die Daten jetzt zu spekulieren. Fakt ist eines, was mich zum Beispiel, ja, und wir vergessen eines. Amerika war ein total durchwachsenes Jahr, weil nochmal die Indizes haben 10%, 12%, 13% gewonnen, heute weiß ich nicht, wie die Märkte sind natürlich. Und die Währung hat etwa 15% verloren. Also für jeden, dessen Referenzwährung nicht US-Dollar ist, ich glaube, das haben wir jetzt auch schon wirklich so oft aufgegriffen.
War es unterdurchschnittlich
auf jeden Fall. Was ich natürlich nicht mehr ist Referenzwährung. Wenn der Dollar 15% verliert und der Dow Jones 10% zulegt, habe ich 5% Verlust.
Ja.
Logisch. Das heißt, als
Euroanleger.
Nur für die, ja, als Euroanleger. Ja. Nein, als weltweit
ja,
Anleger.
Ja, so als nicht Dollaranleger. Ja.
Genau.
Beispielsweise die, als Euroanleger. Ja.
Für die Amerikaner war das ein gutes Jahr. Tolles Jahr. Super Jahr. Für den Rest der Welt natürlich, was Amerika angeht, nein. Aber haben Sie mal gesehen, was der Schweizer Markt die letzten Wochen gemacht hat? Stickumheimlich, langsam. Wir sind 4% unter dem Allzeithoch. Da hat sich schön langsam von dem Februar-Crash als Spätzünder, nein, März, Entschuldigung.
Hat sich erholt, aber warum? Aber da haben doch auch...
Als Spätzünder.
Aber da hat sich sehr auch in die richtige Richtung bewegt. Das war ja auch noch eine Bremse, die weggefallen ist. Eigentlich die Zölle dann nochmal mit der Schweiz. Ja,
nicht
das hat
nur,
sich
nicht
ewig hingezogen. Aber warum ist denn da nicht mehr Erleichterung reingekommen?
Also das ist nicht mehr Erleichterung. Der SMI hat dieses Jahr, ich weiß nicht, wer der heute steht, aber 8, 9, 10% zugelegt. Das ist doch phänomenal. Also plus die Dividenden, plus da. Also ich bitte, nur in die Kirche im Dorf lassen.
Ich will es ja nicht schlecht reden.
Nein, ich verstehe das. Ich will nur einfach sagen, das war schon ganz ordentlich. Und das Ganze trotz des Nestle und Roche und ich wiederhole es immer wieder, weil es halt wichtig ist, weil ich muss manchmal mich wiederholen, weil sie mir teilweise auch die gleichen Fragen stellen, aber lieber vernünftige Fragen und lieber wiederholen, als neuen Stuss zu reden. Also da sind, glaube ich, beide einer Meinung. Also, und deswegen ist das wichtig, dass man auch manchmal sich die Zusammenhänge anschaut. Und Fakt ist, dass nun mal Nestle, Roche, das ganze Pharmazeug und dann natürlich auch die Credit Suisse-Geschichte hängt immer noch im SMI drin. Immer noch eine Katastrophe, der Totalverlust für die Aktionäre. Das war ein SMI-Titel. Also, und jetzt schlagen wir die Brücke mal. Dafür gab es wieder in der Versicherungsbranche Rückversicherer, Immobilien, Kantonalbanken, Top-Entwicklungen. Und die sind sehr gut gelaufen, dass da, wo wir schwerpunktmäßig natürlich investiert sind. Das ist gut und das war natürlich ein Volltreffer, war alles top. Und unsere Prognosen waren eigentlich überall richtig, absolut richtig. Wo sie absolut nicht richtig sind, war Gold, Punkt. Und da gibt es auch, kennen mich die Zuschauer mittlerweile, da lag ich falsch, Punkt, aus. Und so wie die Situation aussieht, wie gesagt, lag ich falsch. Also ich bin immer noch meiner Meinung, die ich ganz klar habe. Wir haben bei 3,3, wir haben etwa 20-30% zu früh verkauft, absolut richtig. Und jetzt ist die Frage, und das wird die Zukunft zeigen, wird ein Ukraine-Krieg, wie auch immer, wenn er endet, die Frage haben sie übrigens mir diesmal erspart, bin ich dankbar, weil da lag ich auch falsch, aber dafür lag ich bei den Einzelempfehlungen nicht falsch, aber wenn sie das alles quasi runterbrechen und sie schauen sich das an, und ich denke und ich bin davon überzeugt, dass wenn der Ukraine-Krieg tatsächlich in irgendeiner Art und Weise endet, wie auch immer der endet, Hauptsache der endet. Jetzt kommen wieder viele Zuschauer und werden mich kritisieren. Mir geht's ja nicht darum, dass ich jetzt sage, dass ich es korrekt finde, wenn es über Gebietabtretungen und so weiter.
Ja, eine perfekte Lösung wird es jetzt aber nicht mehr geben.
Herr Lochner, ich glaube, worüber haben wir uns bei dem ersten Interview, als wir uns kennengelernt haben, worüber haben wir uns unterhalten? Über diesen Krieg. Und ich habe gesagt, es wird am grünen Tisch über Gebietsabtretungen gehen. Einen anderen Weg wird es nicht gehen. Weil so wird Russland, anders kommt man aus dieser Nummer nicht raus. Aber da muss man auch kein Genie sein. Da muss man einfach mal, so wie der Truthahn das versteht, so ist es logisch, dass es dazu keine Alternativen gibt. Das braucht ja keine Kreativität, um auf diese Lösung zu kommen.
Herr Linker, lassen Sie uns mal der Reihe nach durchgehen. Sie haben vorher gesagt, ich habe Sie ja gefragt, welche Aktien braucht man? Haben Sie gesagt, vieles ist nicht gelaufen. Glauben Sie, dass jetzt vielleicht auch gerne was Konkretes oder vielleicht auch von den letzten Empfehlungen, ob Sie da noch weiterhin bullish sind? Da sind ja einige, glaube ich, auch nicht so schlecht gelaufen. Glauben Sie, dass es Zeit sein könnte?
Einige nicht so schlecht gelaufen, würde ich jetzt nicht unbedingt so formulieren.
Nein, dann sagen Sie es doch selber.
So stehen lassen. Ja, das waren ja mittlerweile, Sie haben ja schon da aus dem Kreuz geleiert, 8 oder 9 Stück. Sicherlich eine Alphabet, sicherlich eine Amazon, die noch nicht da ist, wo sie ist.
Bei Amazon geht
China Live, bei Amazon geht sicher.
Die habe ich ja auch selber, also muss ja, ich auch dazu sagen.
Ja, logisch, also das ist absolut. Das wird auch übrigens der Gewinner sein. Das ist jetzt ein Titel, wenn alles bereinigt wird oder wenn es tatsächlich zu einer größeren Bereinigung des Marktes kommt, dann ist das der Titel, der als erstes zusammen mit den anderen Magnificent Seven logischerweise wieder erstarkt. Da muss man auch kein Hellseher sein, weil das war doch bei den letzten Korrekturen und bei den letzten Abstürzen ja genau das Gleiche. Es kommen zuerst die Amazons und Alphabets und Metas. Die kommen doch als erstes und dann die Netflix und die Spotify, weil die natürlich stabile Cashflow erzielen. Die kommen als erstes und der Rest kommt wieder hinterher. Das ist absolut in der Natur der Sache. So. Und deswegen ist es logisch, dass wir uns die Entwicklung in den USA anschauen müssen und wir müssen auch ganz genau vom Timing her unterscheiden, was fasse ich an und was fasse ich nicht an. Und das zu diversifizieren, das wird für das kommende Jahr essentiell.
Was ist denn noch so gut gelaufen? Schießen Sie los. Ich wollte jetzt nicht hier das unter den Teppich kehren.
Die China Life ist sehr gut gelaufen. Die Alibaba ist nicht schlecht gelaufen. Die Baidu ist gut gelaufen. Auch selbst die Schweizer Versicherer, die schauen sich das, die Fusion Baloas Helvetia, ja, das waren Paukenschläge. Also das waren tatsächlich gute Sachen. Wie gesagt, ich lag in sehr vielen Dingen richtig, ich lag bei 2 Dingen falsch, Gold, Dollar.
Eine Frage würde mich jetzt interessieren fürs kommende Jahr, wenn wir mal auf Chancen schauen. Es sprechen ja jetzt viele von der neuen Fed. Im Dotplot ist ja nur eine Zinssenkung avisiert für 2026. Die Märkte preisen mehr ein. Wir haben es zuletzt gesehen, wenn wir unter die Motorhaube schauen, viele, hat man das Gefühl, schauen ja nur auf Nasdaq, Nvidia und Co., aber Zykliker haben ja ordentlich angezogen, vor der Fed-Entscheidung, aber auch danach, ordentlich im Plus. Ja. Jetzt will ich noch nicht den großen Boom ausrufen, aber eigentlich, wir haben ja vorher gerade darüber gesprochen, da lief ja nicht viel. Da kann man auch sagen, ja, wir haben vorher gesagt, ob es jetzt eine Rezession ist oder Nullwachstum oder kaum Wachstum, da ist ja Potenzial da, auch in der breiten US-Wirtschaft vor allem. Sehen Sie da Chancen bei Zyklikern oder vielleicht sogar bei Value-Titeln? Was ist da
ja,
möglich?
Ja, natürlich sehen wir da Chancen, weil Amerikaner müssen noch Dividenden bekommen, logisch. Die müssen da auch von ihren, ja, selbstverständlich. Und irgendwann ist es KI. Die Börse ist nicht KI. Natürlich ist die Börse im Moment ganz klar KI bestimmt und psychologisch bewegt. Sagen wir mal bewegt, aber sicher nicht der Kernpunkt. Und Sie haben es völlig richtig gesagt, Fed kommt. Ich persönlich sage,
Paul tritt ja ab dann,
Paul, ja.
2026.
Ich werde Mr. Paul sehr vermissen.
Er hat das bislang ganz gut hinbekommen, oder?
Für mich der Beste bis jetzt. Und das sage ich wirklich tatsächlich deswegen, weil er sich dann bewegt hat. Also, wie ich es gesagt habe, erinnern Sie mich dann an die Zinsprognose fürs nächste Jahr. So, er hat genau dann die Hebel bewegt, als es die Zahlen zugelassen haben, als es der Arbeitsmarkt zugelassen hat, der Häusermarkt und vor allen Dingen natürlich die Inflation. Logisch. Und er hat einen Job gemacht, er hat es autark geblieben, er hat dem Trump Face geboten, er hat ihm ganz klar Stirn geboten und Stabilität phänomenal. Ich habe schon mehrmals gesagt, Trump hat Paul mehr gebraucht als umgekehrt. Und jetzt schauen wir mal, wer es wird und schauen wir mal, wie es weitergeht. Und wenn ich persönlich sage, wenn es eine Überraschung gibt, dass die Inflation, so wie zum Beispiel in England, viel stärker fällt als erwartet, dann ist sogar deutlich mehr
drin. Aber zweieinhalb. Warum?
Ich denke, wir werden es tun, weil wir sehen es in der Schweiz. Wir haben jetzt das ist zwar ein anderes Szenario, aber die Zölle, jeder hat in der Schweiz darüber gesprochen, dass die Inflation anziehen wird. Jeder. Mhm. Darum hat auch die Schweizerische Notenbank den Leitzins diesmal nicht angefasst. Weil man davon ausgeht, dass diese 39%, die Trump ihnen aufgebrummt hat, doch schon dass da einiges an Inflation in der Pipeline noch drinsteckt. Jetzt haben wir die Ergebnisse gesehen und in der Schweiz, muss ich ganz ehrlich sagen, auch da macht die Notenbank einen sehr guten Job. Zinsen sind geblieben und bei Null, aber das Ganze ist vorerst. Und deswegen vorerst, weil wir einen sehr, sehr robusten Euro im Moment sehen. Komischer, also robust, er pendelt um die 93. Also das ist natürlich 2% über dem Allzeittief. Aber im Moment hat er ein bisschen
Er fällt zumindest nicht,
genau. Und das ist aber das ist ja schon ein Erfolg für die Schweizerische Nationalbank, weil die Wirtschaft kann adaptieren. Jetzt haben wir natürlich auch noch Winter, Skitourismus und so weiter. Also ist der Franken ein bisschen billiger. Und das ist für die Leute psychologisch sehr, sehr wichtig. Aber die SNB macht einen guten Job, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Und jetzt werden wir sehen, jetzt haben Sie mich gefragt, was ich in Amerika für möglich halte. Ich halte in Amerika sogar unter 2% möglich, wenn wir tatsächlich eine überraschend sinkende Inflation haben. Wenn sich alles normal nach Plan verhält und wenn dieses ganze Zolltheater endlich verhallt und wenn sich das Ganze ja settelt.
Paul hat ja auch gesagt, es ist vorübergehend auch diese Effekte.
Genau. Dann gehe ich davon aus, dass wir tatsächlich uns in Richtung 2,5 bewegen. Also ich sehe absolut noch 4 bis 6 Zinssenkungen in den nächsten 2-3 Jahren auf uns zukommen. Man muss auch, das ist auch jetzt etwas Wichtiges, auch gerade für ihre neuen Follower, weil ich merke es immer wieder, ich kann es immer nicht oft genug sagen, wie sehr mich das freut, das ganze Feedback, was wir bekommen von sehr jungen Followern, weil ich denke, dass die Börse und das ist auch der Grund, warum ich mit ihnen diese Interviews führe, weil ich denke, erstens haben die Leute in Deutschland immer noch Panik, sie haben Angst und zweitens haben die Leute, wie sie sagen, Panik, nicht vor dem Markt, wir haben es ja letztes Mal besprochen und viele junge Leute fangen an zu begreifen, dass ohne 50, 100, 200, 300 Euro im Monat oder wenn sie später mehr verdienen, etwas mehr in Altersvorsorge, in Aktien zu investieren, das ist oder das nicht gehen wird.
Manche glauben an einen Weihnachtsmann, andere glauben an eine sehr gute gesetzliche Rente. Da muss man schon ein bisschen selber was
machen. Ich möchte dieses Thema nicht, um jetzt mich nicht wirklich kurz vor Weihnachten aufzuregen, möchte ich nicht unbedingt jetzt über die Rentenproblematik in Deutschland sprechen. Das lassen wir mal dahingestellt sein. Aber ich finde das essentiell wichtig, dass die jungen Zuschauer sich auch dafür interessieren. Und jetzt gerade für die Jungen, für die Unerfahrenen. Wichtig ist eines, eine Zinsentwicklung auf die nächsten Jahre hängt von vielen Faktoren ab. Es gibt kurzfristige Zinsen, längerfristige Zinsen und ganz lange Zinsen. Und die sind ja unterschiedlich. In der Regel, per Definition, ist es so, dass für die kürzesten Zinsen, dass für die kürzeste Laufzeit die Zinsen am niedrigsten sind und für die längste Laufzeit die höchsten Zinsen sind. Warum? Weil natürlich, je länger die Zeit, desto höher ist die Unsicherheit. Habe ich eine Anleihe, die 100 Jahre läuft oder eine unendliche, dann bin ich natürlich ein Leben lang einem Zinsschwankungsrisiko ausgesetzt. Ist für die neuen Zuschauer, für die Laien etwas kompliziert. Aber ich möchte es erklären, weil es verdammt wichtig ist. Und was die Fed will, ist, dass man am längeren Ende der Zinskurve, wo die Zinsen immer noch in Amerika bei 5% sind, dass man die langsam anfängt zu drücken. Und die wird man nur wann drücken können, Herr Lochner? Wann werden diese sinken, die langfristigen?
Ja, wenn die Fed entweder eingreift, Zinskurvenkontrolle,
nein,
oder wenn die Inflation fällt.
Das ist entscheidend. Wenn die Inflation...
Wenn die Schulden fallen, das ist eher unwahrscheinlich.
Wenn die Schulden, nein, es geht auch um die Refinanzierung. Nein, es geht tatsächlich um die Inflation. Wir hatten 15 Jahre lang eine Nullzinspolitik. 15 Jahre lang hatten wir keine Zinsen, sogar Negativzinsen. Und wir hatten 15 Jahre lang keine Inflation.
Aber das, ja, aber lange warum? Ende macht doch der Markt. Also wenn der Markt nicht mitspielt, dann gut, dann kann die Fed natürlich andere Tools einsetzen. Anleihen kaufen und so weiter und so fort. Aber
ja gut, das hat die EZB ja mit Bravour ein paar Mal bewiesen. Und das ist ja auch die größte Kritik im Fiat-Geld, was wir haben. Das müssen wir auch jetzt nicht diskutieren. Aber Fakt ist eines, dass man absolut bemüht ist, am langen Ende die Zinsen unter Kontrolle zu bekommen, denn das wird natürlich die Verschuldungsgrade der Unternehmen, vor allen Dingen auch der Wachstumsunternehmen, massiv runterbringen, was wiederum für die gesamte Ökonomie sehr, sehr wichtig ist. Und Amerika hat es oft genug bewiesen, Amerika kann auf Pump wachsen. Sie können es und sie tun es seit Jahrhunderten. Und Europa versucht jetzt eins, ja, seit Jahrhunderten nicht, aber seit Jahrdutzenden. Und jetzt versucht Europa das Gleiche. Ist Ihnen das aufgefallen? Europa versucht jetzt auch auf Pump zu wachsen.
Vorher, Sie haben gesagt, nur, Europa ist nicht Ihr Favorit. Warum?
Nein, weil die Politik eine Katastrophe ist. Ich habe meine Meinung nicht geändert seit dem letzten Mal. Und diese Politik, diese wirtschaftliche Politik ist ein absolutes Desaster. Wir sind zu bürokratisch, wir sind zu steif. Das Geld wird nicht da ausgegeben, wo es ausgegeben werden soll. Und solange diese Riesenkredite, die da sind, nicht effizient wirklich tatsächlich da reingesteckt werden, wo sie hingehören, Bildung, Infrastruktur, Technologie, Digitalisierung, das müsste doch eigentlich jedem klar sein. Und das wird einfach konsequent nicht gemacht. Das Geld wird verpulvert. Und solange das passiert, wird Europa nicht auf die Beine kommen.
Die Schweiz sieht sich aber besser aufgestellt.
Werbung. Leute, ihr wisst ja, die Digitalisierung ist eine tolle Sache, aber sie hat so einige Tücken, gerade für uns als Unternehmer. In der digitalen Welt von heute ist Vertrauen keine Option. Es ist der Schlüssel zum Wachstum. Und genau dafür gibt es Venta. Venta ist die führende Trust-Management-Plattform, die Unternehmen mit KI, Automatisierung und kontinuierlicher Überwachung dabei hilft, schnell compliant zu werden und compliant zu bleiben. Ganz egal, ob du ein Startup hast, das sich zum ersten Mal mit SOC 2 oder ISO 27001 beschäftigt oder ob du als größeres Unternehmen Lieferantenrisiken managen musst, Venta macht den ganzen Prozess schneller, einfacher und skalierbarer. Das Coole daran, ihr spart euch nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch richtig Geld. Laut einer IDC-Studie sparen Firmen mit Venta im Schnitt über $500.000 pro Jahr und sind dabei dreimal produktiver. Und Sicherheitsfragebögen, die normalerweise ewig dauern, gehen bis zu fünfmal schneller. Bedeutet mehr Abschlüsse, weniger Papierkram. Also ich finde es beeindruckend, wie Venta etwas so Trockenes wie Compliance so einfach macht. Und dass schon über 10.000 Unternehmen weltweit auf Venta vertrauen, ja, das sagt doch eigentlich alles. Darunter vor allem richtige Dickschiffe wie Atlassian, Quora oder Chili Piper. Über 10.000 Unternehmen weltweit, also worauf wartest du? Besuche jetzt venta.com/Mario und sichere dir deine kostenlose Demo. Nochmal, vanta.com/Mario.
Geh ich mal davon aus. Oder zählen Sie die Schweiz auch bei der Kritik schon mit dazu?
Nein, überhaupt nicht. Das ist eine komplett andere Situation. Wir haben eine direkte Demokratie in der Schweiz. Ich sage wir, es ist immer schwierig. Deutschland, Schweiz, meine zwei Herzen in meiner Brust. Aber was in Deutschland passiert, das habe ich 100-mal gesagt, dass mir das absolut nicht egal ist. Aber das in der Schweiz ist eine komplett andere Geschichte. Wir haben eine direkte Demokratie. Diese direkte Demokratie hat den EU-Beitritt schon zweimal ganz klar abgelehnt. Dann haben wir, nicht direkt, einmal über einen Umweg, aber das wollen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Dann haben wir die Situation, ich meine, wie lange laufen die bilateralen Verhandlungen? Wie lange verhandelt schon EU und Schweiz? Das nimmt man hier sehr, sehr ernst. Und das nimmt man auch hier sehr, sehr, sehr genau. Und auch andere Themen, die damit eng zusammenhängen. ist natürlich, was die Innenpolitik angeht, Außenpolitik angeht, da ist die Schweiz schon in einer komplett anderen Situation und kann man nicht miteinander vergleichen.
Wie groß ist die Unzufriedenheit nach wie vor? Ich gehe jetzt mal davon aus, es ist ja jetzt so 2-3 Monate her, dass wir gesprochen haben. Wird der Druck sogar noch größer, dass viele Deutsche kommen und sagen, finde die Schweiz ganz attraktiv? Wie ist da die, ist es, nimmt die Nachfrage sogar noch zu?
Ja, klar ist ja. Sie nimmt nicht zu. Das Interesse war von Anfang an groß, ist schon sehr lange groß. Seit dem Kollaps der Ampel gab es eine regelrechte Welle. Aber diese Welle hat tatsächlich erst zugenommen, dass man gesehen hat, dass die neue Regierung eigentlich, dass das eigentlich nur eine Verschlimmerung des alten Zustandes ist. Und dass es halt eine Frage der Zeit ist, wann diese Koalition wieder bricht. Und das hat natürlich das Ganze nochmal zusätzlich verstärkt. Und der Wunsch, einfach mal das ersparte Geld in Sicherheit zu bringen und zumindest darum, ich finde das immer manchmal auch, wenn ich gefragt werde, Benchmark und S&P 500 schlagen und das, auch das hatten wir schon zigmal. Für viele Menschen ist es wichtig, ihr Geld in Ruhe zu, einfach mal safe zu haben. Safe. Sie wollen das Geld in der Schweiz, sie wollen das Geld absolut legal. Das, um auch vielen, vielen Followern und vielen, das hat mit Geld, Flucht und Steuer überhaupt nichts zu tun.
Ich wollte auch gerade sagen, weil letztes Mal kam ein paar Kommentare, also es geht darum, legal.
Es ist vollkommen legal. Und jeder Investor, der in der Schweiz Geld investiert, sie können das Geld in Neuseeland, sie können das Geld auf den Malediven, sie können das Geld auf Grönland. Es ist völlig egal. Oder in der Schweiz. Das Depot lautet auf ihren Namen, das ist ihr Geld, ihre Vermögenswerte und dafür bezahlen sie in Deutschland ihre Steuern. Schluss, aus, erledigt. Kein Mensch schadet dem deutschen Staat. Das ist ein Mythos, komplett an den Haaren herbeigezogen. Das ist Bullshit. Ja. Und dass die Leute in Deutschland nicht investieren, ja, dann fragen Sie sich doch mal, warum. Fragen Sie sich doch einfach mal, warum die Menschen in Deutschland nicht investieren. Schauen Sie sich die Stimmung im Mittelstand an. Schauen Sie sich, ich lese das leider zu viel. Schauen Sie sich mal die Stimmung in der Automobilbranche. Ich bin sehr präsent, also nicht sehr präsent, aber ich gebe ein einziges Medium, wo ich präsent bin. Das ist der Lochner auf YouTube und auf X. Früher Twitter, jetzt X. Und da bin ich sehr, sehr stark mit unseren Kunden und mit meiner Community so ein bisschen mich am Austauschen. Finde ich sehr, sehr gut. Aber mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie es meine Zeit erlaubt. Aber eins muss man sich, wenn man sich diese Stimmung anschaut, die Lokomotive Deutschland und die Autoindustrie ist am Boden, der Maschinenbau ist am Boden, die Chemie ist am Boden und wenn Sie sich die Statistik der Arbeitsplätze anschauen, da wird mir, Entschuldigung, ich sage das mal ganz einfach, schlecht. Einfach nur schlecht. Und ich frage mich, wie innerhalb von 1,5 Jahrzehnten so eine Katastrophe ihren Lauf nehmen konnte.
Fragen wir uns alle. Oder fragen sich nicht alle, aber sehr, sehr viele.
Ja.
Mensch, nur hier bei mir und bei Elon Musk auf der Plattform, vielleicht feiern wir zu dritt noch Weihnachten. Das ist ja eine, nur da geben sie sich die Ehre, Mensch, Leute. Da seht ihr mal.
Ja, Spaß bei jetzt kommen Sie mir nicht, dass ich hier den Elon Musk verehre. Nein, ich war vorher auf Twitter und bin einfach zu faul, irgendwo ein neues, irgendwo auf Follower-Suche zu gehen. Da habe ich meine Leute, da kenne ich mich aus, da weiß ich, wie ich posten muss. Und das war's.
Zu faul ist ein gutes Stichwort. Zu faul sind Sie auch bewusst für die Banken. Großbanken haben Sie vorher gesagt, wegen der fallenden Zinsen.
Ja, genau. Ja.
Aber jetzt können wir abkürzen. Ist ja SpaceX zum Beispiel, Börsengang ist angekündigt für kommendes Jahr, könnten auch ein paar andere kommen. Es gibt ja spannende, vielleicht auch überbewertete Unternehmen, muss man auch dazu sagen, die privat sind, die an die Börse wollen. M&A könnte natürlich Fahrt aufnehmen, können da die Großbanken nicht ordentlich Reibach machen, wenn jetzt richtig irrational.
Nee, jetzt verwirren Sie mich wieder. Sie haben doch jetzt, glaube ich, gerade vor 2 Tagen einen Post rausgelassen, auch auf X haben Sie geschrieben, dass nächstes Jahr das Karussell sich anfängt zu drehen, das Emissionskarussell. Ja, jetzt kommen Sie mir mit, ist es nicht zu viel des Guten? Jetzt,
nein, ich meine, ob die Banken...
Nein, jetzt haben wir ja zwei, drei Jahre eine absolute Ebbe. Als wir das Desaster in Europa, dann der Ukraine-Krieg und es wurde gar nicht emittiert großartig. Es nicht unbedingt viele IPOs. Jetzt erfreulicherweise stehen, glaube ich, wie viel? 27, Sie haben es gesagt, mögliche Kandidaten, die nächstes Jahr an die Börse gehen. Einige darunter sind sehr interessant, einige nicht, weil vielleicht werden wir da und da mal mitmachen. Aber Sie wissen eines aus Erfahrung. Ich kaufe gerne im Sekundärmarkt. Auch wenn es manchmal ein Fehler ist. Weil ich bin ein Kind des neuen Marktes und ich weiß, dass da meine Kunden, dass ich täglich da am Zeichnen war. Und diese Partys, als die Leute diese viele ihrer älteren Follower werden sich noch daran erinnern. Ja, ich habe sie zugeteilt bekommen am nächsten Tag mit 100, 200% verkauft. Das ist krank gewesen. Und es diese Ausmaße gibt's auch im KI-Bereich nicht. Davon mal ganz abgesehen. Heute gab's ein IPO, was 700% gelaufen ist. Aber da wir ja schon heute sehr viel Zeit miteinander verbracht haben, habe ich heute keine Zeit gehabt, mich mit dem Markt auseinanderzusetzen. Das werde ich natürlich später.
Aber für die Banken ist das nichts.
Nein.
Die verdienen da nicht groß mit.
Na doch, sicher, aber das ist jetzt nichts. Das ist keine wilde Geschichte.
Ne? Indien, Vietnam, Asien.
Ja.
Warum?
Bleibe ich bei.
Starkes Wachstum oder was ist der Grund?
Ja. Diversifikation finde ich ganz, ganz gut. Mit Vietnam.
China haben Sie auch gesagt.
Vietnam würde ich nur warten. China sowieso, ja, natürlich. China und Indien muss ich ganz, die sind, also China sowieso. Der gesamte asiatische Markt wird auch von einem Frieden profitieren.
Warum?
Warum? Also, das ist jetzt eine rhetorische Frage. Warum?
Wollen die Zuschauer vielleicht wissen?
Ja, warum wird der asiatische Raum von einem Frieden in der Ukraine profitieren? Erstens, weil dort auf dem Kontinent nebenan, das ist ja nicht weit weg, ein Krieg ist. Zweitens, Infrastruktur, Wiederaufbau. China, die Beziehungen zwischen China und weltweit, die sollten dann endlich wieder besser werden und so weiter. Zum Beispiel das größte Risiko vorhin, jetzt fällt mir gerade was ein, manchmal muss man auch querdenken und zurückholen, was wir am Anfang gesagt haben. Was tatsächlich der Super-GAU wäre, wäre China und Taiwan. Keine Diskussion. Aber das ist nicht logisch. Es ist auch nicht rational, im Moment nicht. Weil die Chinesen haben andere Probleme, die müssen erstmal den Markt auf die Reihe kriegen, die haben selbst Immobilienprobleme zu lösen, sie haben Infrastrukturprobleme zu lösen, sie haben durch die Ausfälle in Russland auch viele Sachen laufen nicht so
wie
sie laufen.
Das habe einen Tag bevor Putin einmarschiert ist in der Ukraine aber auch gehört, dass das nicht rational wäre. Also nur ja, ich rechne jetzt auch nächstes Jahr
nicht damit. Da kannten wir uns noch nicht.
Ja, das stimmt. Ja. Sonst hätten wir natürlich
Ein Blitzinterview gemacht, aber ich kann mich an den Tag sehr sehr gut erinnern.
Ich mich leider auch.
Ja, natürlich. Ja, und was habe ich trotzdem gesagt, nicht verkaufen. Und trotzdem habe ich gesagt, nicht verkaufen, weil das ist eine Situation, wo je größer der Schock ist und ich habe das auch gesagt, je stärker und je heftiger der Impact ist auf den Markt, wie ein Erdbeben, wie eine Explosion, umso besser, klarer kann der Markt damit klarkommen. Der Markt findet sich neu. Der Markt bewertet die Risiken und sucht sich sofort Lösungen. Aber Unsicherheit und eine Ungewissheit, das ist für den Markt fatal. Aber für den Markt ist es perfekt, wenn er weiß, das ist ein Desaster und er hat Lösungsansätze. Ist doch in den letzten Katastrophen auch so gewesen. Sobald die Notenbank kam, klingelingeling, da kam der Weihnachtsmann. Ja, und das ist doch so. Und früher war es Ben Bernanke und waren es Frau Yellen, die Rockstars des Ende des letzten Jahrhunderts und zu Beginn dieses Jahrhunderts. Ich weiß gar nicht, wie lange Jerome Powell schon im Amt ist. Und Jerome Powell hat die Ära unterbrochen, weil Jerome Powell hat nicht wie ein Fähnchen im Wind nach der Regierung getanzt, sondern der hat tatsächlich sehr sorgfältig eine saubere Zinspolitik betrieben. Und das ist auch der Grund, warum die Stabilität im amerikanischen Finanzsystem trotz allen Eskapaden, trotz der Überschuldung und trotz allem, wo die Kritik einfach mal ist, immer noch sehr sauber und stabil ist.
Ganz wichtig, Sie haben vorher gesagt, großes Risiko für den Bullenmarkt, Inflation, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Der Ölpreis, ist das auch ein wichtiger Faktor, weil der ist ja auch nicht gerade am Eskalieren.
Nein.
Der ist ja gut unter Kontrolle.
Moment, das sehe ich im Moment nicht.
Nein. Das ist ja auch sicherlich ein wichtiger Faktor, dass die Inflation...
Natürlich, Energiepreise eher selbstverständlich.
Also in den USA natürlich, wohlgemerkt.
Ja, nur ist natürlich das Problem, wenn wir Ölpreis sehen und dann sehen wir die Energiepreise in Deutschland. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Das eine ist Rohstoffmarkt, das andere ist Politik gemacht. Also das muss man auch schon ganz, ganz klar unterscheiden.
Haben Sie noch eine spannende Aktie, die Sie vielleicht zuletzt entdeckt haben, wo Sie sagen, Mensch, vielleicht auch was, Sie haben auch gerne mal riskantere Picks oder haben Sie vielleicht noch was Spannendes hier für die Leute als Weihnachtsgeschenk mit dem Zusatz keine Anlageberatung?
Als Weihnachtsgeschenk? Ja, das ist jetzt kein Weihnachtsgeschenk, das grenzt schon so ein bisschen an. Ja, aber eine brutale Spekulation. Auch wirklich eine brutale Spekulation. Und das ist jetzt wirklich, weiß gar nicht, ob ich sagen soll. Aber es ist eine spannende, brutale iRobot. Entweder geht das Ding pleite oder sie werden gerettet. Das ist jetzt tatsächlich insofern eigentlich eine rationale Entscheidung, weil ich riskiere nur 100% meines Geldes, kann aber 4, 5, 600% meines Geldes verdienen, wenn sie tatsächlich gerettet werden. Und das ist eine spannende Geschichte. Aber wirklich, das ist also wirklich, 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 das ist Casino. Das ist wirklich Casino. Und da will ich auch nie wieder drüber sprechen. Es ist einfach tatsächlich eine Sache, wo man sagt, wenn nur diese Staubsaugersparte tatsächlich an Mann gebracht wird. Ich habe mir die Zahlen mal angeschaut und ich habe das mal durchgerechnet. Da habe ich gesagt, man muss doch in der Lage sein, 70, 80, 100 Millionen für das Ding zu bezahlen. Und die haben ja noch eine Pipeline und so weiter. Also eigentlich ein Fehler kann es nicht sein. Also das ist spannend. Aber wie gesagt, das ist hopp oder top. Das ist ein Münzwurf. Das ist kein Weihnachtsgeschenk. Das ist eine Harakiri-Aktion.
Ganz kurz noch zu den USA, da machen sich ja viele Sorgen.
Auch wenn lieber eine Amazon und lieber eine Alphabet und lieber eine China Life und so weiter.
Ich liebe das.
Ja. Und Swiss Life größere, und Zürich, genau.
Das größere Pakete unter dem Baum legen. Der Arbeitsmarkt, der ist ja schon in gewisser Weise jetzt ein bisschen unberechenbarer geworden. Jetzt gab es ja die Verzögerung mit dem Shutdown. Dann gab es ja erst im Oktober ging es dann runter, im November ging es wieder hoch. Wie sieht's denn aus mit der US-Wirtschaft? Weil da machen sich schon viele Sorgen, dass es da vielleicht 2026 böse Überraschungen geben könnte und das berühmte Lied, dem Verbraucher geht irgendwann das Geld aus, beziehungsweise der Konsum fährt scharf zurück.
Habe ich das ganze letzte Jahr gehört?
Hören wir seit 3 Jahren.
Das hören wir seit 3 Jahren. Das hören wir seit 150 Jahren.
Also da.
Nächster Punkt.
Sind Sie. Ja. Nächster Punkt. Ja.
Die Gefahren sind da, die Risiken sind da. Das weiß jeder unserer Zuschauer. Jeder weiß es.
2026, ich habe gesagt, es wird ein gutes Börsenjahr. Vielleicht nochmal auf den Punkt.
Ja, es wird ein gutes Börsenjahr, weil wir haben jetzt alle nötigen Weichen für das 26 gelegt. Alle. Alle. Im Nahost gab es eine Beruhigung. Ich glaube jetzt, dass ich, wenn ich so weit sehe, dass ich sage, es wird irgendeinen, ich sage nicht Frieden, ich sage bewusst ein Kriegsende in der Ukraine sein. Ich denke, bis im 26 ist es dann, selbst ich dann beim nächsten Interview, wenn Sie mir dann die Frage stellen, dann würde ich sie auch mit einem Ja beantworten und auch mal richtig liegen. Und das sind für mich die Themen, wie gesagt, ich will jetzt nicht über Black Swans, über schwarze Schwäne sprechen. Für mich ist das Ende in der Schweiz sehr persönlich gewesen. Der SMI hat mir Freude gemacht und es ist vieles beseitigt worden dafür, dass wir 26 wieder, dass wir 26 ein wirklich, wirklich gutes Jahr erleben werden.
Wissen Sie, was mir Sorge macht? Dass wir fast keine Probleme mehr eigentlich auf der Agenda haben. Also man konnte sich eigentlich dieses Jahr schön immer an ein Problem abarbeiten. Es war ja immer, wir haben ja auch immer gesprochen nach dem Motto, oh, das ist ja gefährlich und dann, nein, wird gut oder wird besser als erwartet. Und das macht mir so ein bisschen Sorge, weil ja oft natürlich die Erwartung, die ist negativer, dann wird es nicht so schlimm oder ein bisschen besser. Und jetzt habe ich das Gefühl, eigentlich liegen nicht mehr viele Steine im Weg. Wenn jetzt dann natürlich Ukraine, Russland auch noch weg ist, wäre natürlich schön, wäre gut. Aber dann fragt man sich, an welchen Problemen sollen wir uns eigentlich noch positiv überraschen, um das mal so auszudrücken.
Jetzt sind Sie wie der Truthahn, dem man plötzlich sagt, dass Thanksgiving abgeschafft wird. Oh, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt werde ich ja gar nicht geschlachtet. ein guter Vergleich. Der Markt sucht sich immer Probleme. Weil wenn es keine Probleme gibt, der Markt braucht Probleme wie die Luft zum Atmen. Weil er muss diese Probleme lösen. Denn wenn er diese Probleme nicht hätte, hätte er keine Begründung, um zu fallen. Und wenn Lösungen auftauchen, dann hätte er keine Chance, wieder zum Steigen. Der Markt ist ein Organismus und der Markt ist ein Lebewesen. Und alle Menschen da draußen, jeder Einzelne, kreieren das. Das ist ein Prozess. Und der Markt braucht Probleme. Ohne Probleme existiert der Markt nicht.
Das meinte ich, ja.
Ohne Probleme. Und wie Sie das jetzt genau richtig gesehen haben. Ja, schauen wir uns jetzt ausnahmsweise wirklich nur mal das letzte Jahr an. Erst die Zölle, dann Trump, dann Schweiz, 39%, dann wieder 100% China extra Zölle, dann, immer, irgendwas war immer gewesen. Immer irgendetwas. Und am Ende des Tages dann Ukraine, doch Ende, doch nicht zu Ende, dann die Hoffnung da, dann Gottlob, Ende Nahost, zumindest da der Friedensprozess, der angestoßen wurde und so weiter. Der Markt braucht Probleme, sonst funktioniert er nicht. Und er muss sie lösen, um ewig zu steigen, solange sich die Sonne dreht und wir auf dieser Erde sind.
Herr Linke, dann hoffen wir, dass Sie recht haben und dass 2026 ein gutes Börsenjahr wird.
Sie werden der Erste sein, wenn ich recht behalte, und der Erste sein, der mir sagt, ich lag falsch. Und ich möchte mich auch am Ende des Jahres für die Treue Ihrer Follower ganz herzlich bedanken und möchte nicht missen, mich für den Respekt, für den Informationsaustausch und für den sehr, sehr, sehr wirklich angenehmen Kontakt mit Ihren Followern, mich zu bedanken. Das ist etwas Großartiges, was sich da jetzt in den letzten Jahr aufgebaut hat. Finde ich sehr, sehr gut. Dafür herzlichen Dank und allen ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Herr Linke, herzlichen Dank Ihnen. War wirklich ein tolles Jahr, hat sehr Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen auch frohe Weihnachten. Und ich hoffe dann auf ein erfolgreiches 2026, gesundes, und dass wir uns natürlich auch regelmäßig austauschen. Herzlichen Dank Ihnen.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Und danke euch. Wir wünschen euch schon mal vorab frohe Weihnachten. Feiert schön, erholt euch auch mal ein paar Tage von der Börse und dann geht's hoffentlich danach erfolgreich weiter. Danke Ihnen. Danke euch. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Und wenn euch die Interviews gefallen, könnt ihr mir einen riesen Gefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Danke, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.